Das ist der Podcast Ein nimm Tee mit, dem Podcast für Tee und Genuss von Theke Schwendtner. Schön, dass du da bist.
Konnichiwa, liebe Community. Heute melde ich mich mit meinem hochgeschätzten lieben Kollegen Lukas.
Ja, hallo.
Aus dem fernen Japan zu euch, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir befinden uns gerade in der wunderschönen Stadt Kyoto. Heute allerdings an einem Regentag. Wir mussten eigentlich das, was wir heute so ein bisschen geplant haben, etwas spontan umändern. Aber auch das gehört dazu zum Reisen. Man hat nicht immer nur Sonnenschein, sondern man muss auch ein bisschen mit dem Wetter gehen. Und gerade befinden wir zwei uns hier auf... Lukas, was ist denn das? Wo sitzen wir hier gerade drauf?
Ja, wir sitzen hier auf einem ganz klassischen Boden. Das sind Tatami-Matten. Die sind normalerweise in... Oh Gott. Ja, jetzt hat Daniel einmal ganz kurz über die Strohmatten mit seinen Nägeln gestrichen. Hat man wahrscheinlich sehr gut gehört. Ja, das ist der klassische Fußboden in traditionellen japanischen Wohnungen oder Häusern, auf dem man sozusagen sitzt, aber auch schläft.
Und wir befinden uns gerade so ein bisschen in dem Gemeinschaftsschlafzimmer, um es mal so ein bisschen zu sagen, ne? Also in so einem typischen Kyotoer Wohnhaus hat man hier gelebt, gesessen, gegessen, geschlafen, alles in einem Raum, oder?
Ja, das ist ein Mehrzweckzimmer. Es gibt in solchen Mehrzweckzimmern auch immer einen Schrank, wo man dann die Futons, die man dann zum Schlafen verwendet, verstauen kann, sodass man es tagsüber als Wohnzimmer nutzen kann und dann abends als Schlafzimmer.
Heute haben wir eine von unseren Sonderfolgen, denn wir zwei sind gerade als Tea-Taster on Tour sozusagen. Also wir befinden uns auf einer Tee-Geschwendner-Reise mit unseren Franchise-Partnerinnen und Franchise-Partnern sowie Mitarbeitenden aus den Fachgeschäften und ja, schauen uns hier knapp 2 Wochen die japanische Teekultur an und haben das einfach jetzt mal als Gelegenheit genommen, mal live vor Ort zu berichten. Ne? Das letzte Mal haben wir das aus Kolumbien gemacht, unsere Live-Folge vor Ort mit unseren beiden Gewinnerinnen, die mit uns unterwegs waren im Fernkolumbien. Und wir dachten uns, das passt doch jetzt eigentlich ganz gut. Ne? Aber sag mal, Lukas, das ist ja nicht deine erste Reise nach Japan, oder?
Nee.
Als alter Japanologe.
Ja, ich habe aufgehört zu zählen. So häufig war ich schon hier. Es ist nicht die erste. Aber ich freue mich trotzdem, jedes Mal wieder hier zu sein.
Und es ist auch nicht unsere erste Reise mit Teke Schwendtner in Japan, oder?
Das stimmt. Also wir haben uns ja eigentlich so erst durch die Reise kennengelernt.
Das war, wann war das? 2015, glaube ich. 2014 auf einer Reise. Und ich glaube, damals waren wir sogar beide in Kyoto, wenn ich mich recht erinnere.
Da sind wir dann, ja, eigentlich da, wo wir heute hingehen wollten, erinnere ich mich noch an diese kleine schöne Szene am Fushimi-Inari-Schrein, wo du mir als sehr geübter Fotograf schon aufgefallen bist. Und dann kam irgendein Tourist um die Ecke und hat mich gefragt, ob ich ein Foto machen könnte. Und dann habe ich ja freundlich auf dich verwiesen und gesagt, nein, hier, frag ihn, er ist ein Fotograf. Und Daniel hat sich, etwas überrascht und wie hast du diese Szene empfunden? Kannst du das noch rekonstruieren? Kannst du dich erinnern?
Boah, das ist so lange her, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß auch gar nicht genau, worauf du hinaus möchtest.
Also, okay.
Habe ich nicht einfach nur ein Foto gemacht?
Also du wirktest schon so, ja toll, danke, dass du mir das jetzt eingebrockt hast. Und das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Ja, das würde ich auch so sagen. Ja, wir sind heute an unserem letzten Abend in Kyoto. Wir haben hier 3 Nächte. Und reisen dann weiter. Das Reisen mit so einer Tee-Geschwendner-Reisegruppe ist ein bisschen anders, als wir normalerweise zu zweit reisen würden. Ne? Letztes Jahr waren wir gemeinsam als Einkäufer in China unterwegs. Das war auch eine sehr spannende Reise, allerdings durchaus anders, als wenn wir jetzt mit unseren Franchise-Partnerinnen und Partnern reisen. Das hat ja nochmal einen anderen Hintergrund. Bevor wir dazu kommen, eine ganz wichtige Frage, Lukas. Was hast du in deiner Tasse?
Wasser.
Ich habe auch gerade keinen Tee. Das hat bei mir einen besonderen Hintergrund. Warum hast du gerade keinen Tee?
Ich hatte leider gerade keinen zur Hand.
Also du bist in Japan und hast keinen Tee zur Hand. Okay,
ich habe heute auch zu meiner Verteidigung, muss ich sagen, ich habe heute schon ganz viel Tee konsumiert. Also beginnend von Matcha, den habe ich direkt heute Morgen gemacht. in unserem schönen Anwesen. Ganz klassisch übrigens aus unserer grünen Matcha-Schale. Da habe ich auch ein schönes Teefoto gemacht. Das habe ich der Christiane auch geschickt und ich hoffe, dass sie das irgendwann mal jetzt auf Instagram mal posten wird. Ansonsten habe ich so viel Tee getrunken. Also wir haben ja zusammen den Hojicha Latte getrunken. Dann habe ich Tee im Fachgeschäft getrunken aus der PET-Bottle. Aber jetzt hatte ich gerade tatsächlich alles, was ich an Tee hatte, ausgetrunken. Deswegen habe ich jetzt Wasser eingefüllt.
Ja, das kann ich aber auch verstehen. Also heute waren wir mit beiden Reisegruppen in Uji, in der Nähe von Kyoto. Da, wo unser aktueller Edmunds Matcha herkommt, der Wazuka Matcha Nakai, der ist da in der Nähe angebaut von Herrn Nakai. Und Uji ist ja so das Tee-Mekka Japans, ne? Also in der Nähe von Kyoto. Und da habe ich mich auch wirklich sehr gefreut. Ich habe sehr viel Tee heute konsumiert. Wir haben gemeinsam so ein Hojicha Latte getrunken. Dann habe ich natürlich Matcha getrunken. Ich habe Matcha-Eiscreme gegessen. Ich habe einen Hojicha-Eclair zu mir genommen. Wir haben Matcha-Baumkuchen. Also man merkt schon, wie dieser Tag heute verlaufen ist. Und deswegen kann ich sehr gut verstehen, dass man nach so viel Tee irgendwann auch mal so ein Wasser braucht. Denn es gibt ja auch diesen Begriff des Tea-Drunk. Also das wirklich betrunken oder besoffen von Tee. Und ich erinnere mich daran, dass wir damals in Uji auch das erste Mal genau diesen Effekt hatten. Und das ist ja bei uns schon schwer. Also wir trinken ja so wirklich sehr, sehr viel Tee. Und da dieses Koffein-High, dieses Tea-Drunk für uns Tea-Taster, das ist immer schon noch eine Herausforderung, würde ich mal sagen. Aber lass uns noch mal kurz zurückkommen auf diese Reisen. Denn wir beide sind ja jeweils mit einer Reisegruppe unterwegs. Und das ist untypisch, denn normalerweise, du warst letztes Jahr mit einer Gruppe auf Indonesien, dann war ich mit einer Reisegruppe vor einer Zeit in China und normalerweise haben wir für alle interessierten Franchise-Partner und Franchise-Partnerinnen die Möglichkeit, dass man mit uns irgendwo hinfährt. Ne? Und es gibt Länder, da ist es kein Problem, mit 20, 25, 30 Personen durch die Gegend zu reisen. Japan ist da anders und speziell. Erläuter doch mal, was genau die Herausforderungen sind.
Ja, das liegt so ein bisschen daran, dass die Gebiete, die vor allem auch so für Touristen interessant sind, schon längst überlaufen sind. Da ist ja auch die Struktur nicht mitgewachsen. Das ist ja auch das Spannende eigentlich. Zum Beispiel an Kyoto, ne, wo wir seit gestern sind. Das sind tatsächlich kleine Bauten und man darf ja auch gar nicht in die Höhe bauen, sondern man ist hier limitiert, damit das traditionelle Stadtbild erhalten bleibt. Man ist sich also diesem kulturellen Erbe sehr bewusst und es gibt auch richtig schöne Viertel, die quasi noch so sind wie vor Hunderten von Jahren. Und da kann man durch kleine, schöne, enge Gassen gehen, aber wenn das Tausende von Menschen tun, dann wird es sehr schnell unübersichtlich. Und auch die Infrastruktur ist hier nicht darauf ausgelegt, so viele Menschen von A nach B zu befördern. Mittlerweile, nur um ein Beispiel mal zu nennen, der öffentliche Nahverkehr, die Busse sind hier in Kyoto eine der Haupttransportmittel. Die sind mittlerweile für Touristen, die einen Koffer mithaben, tabu. Ja, man darf also nicht mehr mit großen Koffern diese kleinen, eher kleinen Busse betreten, weil man theoretisch dann einem anderen Passagier einen Platz wegnehmen würde, ne? Was auch sehr nachvollziehbar ist. Aber das macht es tatsächlich ein bisschen schwierig.
Und deswegen haben wir hier etwas gemacht, was wir bereits in der Vergangenheit vor Corona einmal gemacht haben. Und zwar hatten wir so viele Anmeldungen. Wir haben diese Reise letztes Jahr ausgeschrieben. Die Anmeldungen haben uns wirklich überrannt. Also wir hatten fast 40 Leute, die mit auf diese Reise kommen wollten. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Das freut uns. Aber das ist unmöglich. Wir können nicht mit 40 Personen durch Japan reisen. Und deswegen haben wir diese Gruppen aufgeteilt. Und jeder von uns betreut sozusagen 10 Personen, die wir hier durch Japan reisen. Und das Interessante ist ja, wir haben gemeinsam gestartet. Und wir werden auch gemeinsam enden. Dazwischen allerdings sehen wir uns eigentlich nur in Kyoto, ne?
Ja, das stimmt. Dazwischen sehen wir uns nur in Kyoto.
So, wir alle haben gemeinsam in Frankfurt am Flughafen gestartet. Und wie war dein Reiseverlauf?
Ja, wir sind dann in Haneda gelandet, also in Tokio am Flughafen. Und mussten dann dort auf den nächsten Flieger warten. Der hat uns nach Kagoshima gebracht. Kagoshima ist ganz weit im Süden Japans. Da musste man nochmal so etwa 2,5 Stunden hinfliegen, weil wir dann von den südlichsten Teeplantagen, von denen wir Tee beziehen, dann gestartet haben und uns dann langsam in Richtung Kyoto vorgearbeitet haben. Und danach geht die Reise für uns weiter über Shizuoka in Richtung Tokio. Und wir haben einmal zwischendurch nochmal einen kleinen Ausreißer gehabt, und zwar in Tokoname. Da haben wir uns nämlich auch das erste Mal ehrlich gesagt gesehen. Das haben wir gerade überschlagen.
Das stimmt. Ja. Also wir haben eigentlich genau entgegengesetzt die Reiseroute genommen. Wir sind in Tokio geblieben, haben da frühmorgens unsere Koffer, unser Gepäck im Hotel stehen gelassen und sind erstmal auf Wanderschaft gegangen. Und unser Weg geht dann entsprechend Richtung Süden. Also wir reisen dann mit dem Zug bis nach Kyushu. Und dann reisen wir am kommenden Wochenende gemeinsam wieder nach Frankfurt zurück. Aktuell haben wir schon fast Dämmerung, ne? Wir haben jetzt hier nachmittags, 16.30 Uhr ist es bei uns. Da ist es in Deutschland noch relativ früh morgens. Mhm. Ist ja auch so ein bisschen schwierig, jetzt das zu timen, ne? Mit Deutschland, mit der Aufnahme. Die Christiane sitzt jetzt hier gerade in unserem virtuellen Studio und begleitet diese Aufnahme. Und für die ist es früh morgens. Man sagt ja immer so ein bisschen, pro Stunde Zeitdifferenz braucht man so einen Tag. Das heißt, so nach einer Woche ist man erstmal so richtig in Japan angekommen. Ich muss aber sagen, dass dieses Tempo, was dieses Land auch, gerade wenn du in Tokio startest, vorgibt, das lässt einem auch gar keine Zeit für einen Jetlag. Also wir sind ja wirklich in der bevölkerungsreichsten Stadt der Welt gestartet. Großraum Tokio hat ca. 38 Millionen Einwohner. Natürlich mittlerweile eine gehörige Anzahl an Touristen. Das merkt man auch zuvor Corona, dass hier einfach dieser Japan-Hype, den wir ja auch gerade überall in den Fachgeschäften erleben, dass er sich hier auch im Land widerspiegelt. Ne? Mhm. Also nicht nur die Anzahl an Matcha-Produkten, die man in einem ganz normalen Supermarkt hier vorfindet, spricht Bände, sondern auch die Menge an ausländischen Besuchern, zu denen wir ja aktuell dann natürlich auch zählen. Das ist wirklich angestiegen. Also ich kenne Japan. Das erste Mal war ich 2008 im Land und da war ich einer der wenigen Gaijin, also Ausländer, Langnasen hier. Und mittlerweile ist es ganz normal, ganz üblich, dass man hier Menschen aus Europa, aus Nordamerika, aber vor allen Dingen auch aus China sieht, die hier einfach Urlaub verbringen und sich auf diese japanische Kultur einlassen. Und hier in Kyoto natürlich ganz besonders, muss man sagen, als kulturelles Zentrum Japans, das hat schon einen ganz eigenen Reiz. Und ja, wie würdest du so die Route beschreiben? Also ihr kommt ja eigentlich genau umgekehrt, ihr kommt so aus dem Land, also aus dem so Countryside-mäßig, und eure Stops werden immer hektischer oder immer trubeliger. Wie ist das so für euch?
Ja, das stimmt. Also wir steigern uns so gesehen. Ja, total. Ne? Also wir sind ja in Kagoshima angekommen und sind dann erstmal mit dem Bus in Richtung Hotel gefahren. Und zwar nach Kirishima. Und Kirishima ist dann schon nicht mehr Kagoshima Stadt, sondern ist eine Kleinstadt, muss man sagen, die auch gleichzeitig eine Region beschreibt. Und in dieser Region liegen dann so eine halbe Stunde Busfahrt entfernt vom Zentrum die Teefelder unseres Hauptlieferanten, könnte man sagen, oder unseres Haupt-Teebauern oder seiner eigentlich der Familie, weil eigentlich handelt es sich um drei Brüder, die zusammen in zweiter Generation den Bioanbau, den ihr Vater initiiert hat, weiterführen. Und dort da findet man kein Hochhaus natürlich, da verirrt sich dann auch kein Tourist mehr hin. Da ist man dann ganz allein im Tee mit den Menschen, mit den Einheimischen. Und das ist tatsächlich sehr schön, sehr ruhig und der perfekte Start, um im Tee zu starten.
Wurde denn schon geerntet, als sie da wart?
Ja, die Handernte hat begonnen. Das ist sozusagen die allererste Ernte von beschatteten Tees, die erfolgt per Hand. Das ist also eine sehr, sehr feine Gradierung. Und da gab es einen Pflücktag bisher und den haben wir dann gesehen. Also die maschinelle Ernte, die sollte dann am nächsten Tag folgen. Da hat es dann aber geregnet und dann den Tag darauf hat sie dann gestartet, aber da waren wir leider nicht mehr vor Ort.
Ah, das heißt, die werden wir dann sehen, wenn wir in den kommenden Tagen wahrscheinlich
die da werdet, sind. Genau, die werdet ihr sehen, aber ich kann jetzt schon mal eines sagen. Wir haben ja auch die Handernte mitbekommen und die wurde dann auch schon verarbeitet. Und das ist auch so, dass unser Teebauer, der hat ja so ein schönes Messgerät und er kann den Aminosäurengehalt des Tees bestimmen und hat gesagt, dass er vermutlich noch nie so einen guten Tee hergestellt hat, was ein schönes Omen eigentlich ist oder ein schönes Vorzeichen, wie unsere Shincha-Qualitäten, die ebenfalls genau von dieser Familie kommen, ausfallen werden.
Aber das ist ja auch jetzt nicht das erste Mal, dass wir unsere Teebauern in Kirishima besucht haben. Ne? Also die kennen wir auch schon ein bisschen länger.
Ja, wir kennen die seit über 10 Jahren. Ne? Also solange es eigentlich unsere Shinchas, den Shincha Shimoyama und den Kirisakura gibt.
Wir haben ja auch unsere beide Gruppen genauso genannt. Also meine Gruppe ist die Gruppe Shimoyama.
Ja, und meine ist Kirisakura, ne? Das ist auch mein Favorit.
Ich wollte mich gerade fragen, welchen von den beiden Shinchas trinkst du lieber?
Ich mag den Kirisakura tatsächlich lieber. Der hat nochmal ein bisschen kräftigere Röstnoten. Ich finde, der hat einfach noch ein bisschen mehr Ausdruck als der Shimoyama.
Ja, und mir gefällt am Shimoyama, dass er wirklich etwas leichter, ein bisschen mineralischer ist, ein bisschen klarer im Geschmack. Aber es ist ja ein bisschen wie beim Matcha auch. Ne? Also wenn wir jetzt über die oberen Qualitäten Matcha Jaku oder Matcha Kei sprechen, es gibt auch bei uns im Büro immer so die Fraktion, die eher Jaku und eher die Fraktion, die eher Kei ist. Mhm. Wobei das wirklich auf ganz, ganz hohem Niveau ist. Also ob man jetzt den Shimoyama oder Kirisakura trinkt, beide Tees sind einfach unfassbar schön, frühlingshaft. Und so wie japanischer Tee einfach sein sollte.
Ja.
Hast du denn das Gefühl, dass der Tee hier in Japan anders schmeckt als zu Hause?
Ja, also wir kriegen hier Tee ganz häufig auch zum Verkosten. Das Wasser, das für die Zubereitung verwendet wird, ist normalerweise einfach nur in Anführungsstrichen Leitungswasser. Aber gerade wenn man in den Ursprungsregionen unterwegs ist, die haben sehr, sehr gutes Wasser, weil die haben Bergquellwasser. Ja, und das ist sehr weiches Wasser. Deswegen fast überall in Japan schmeckt Tee, wenn er zubereitet wird, immer gut. In Deutschland muss man da ja tatsächlich aufpassen, ne, in welcher Region man ist. Da kann das Wasser, wenn es nicht gefiltert wird, eigentlich den Tee so richtig versauen.
Also mir fällt auch immer auf, dass wenn ich in Japan bin, dass mir der Tee hier nochmal wirklich besser schmeckt als zu Hause. Das hat zum einen mit dem Wasser zu tun. Also wir zum Beispiel da, wo ich mit meiner Familie lebe, wir haben eine Filteranlage installiert, weil wir relativ kalkhaltiges Wasser haben. Und das merkt man richtig. Also wenn sich dieser Filter dem Ende neigt, also einmal im halben Jahr wird er gewechselt, dann merkt man richtig, dass wenn die neue Kartusche eingelegt ist, dass der Tee dadurch wieder gewinnt. Also ganz klar, das Wasser spielt eine zentrale Rolle bei der Teezubereitung. Und ich freue mich auch wirklich sehr, sehr, sehr auf das reine Wasser in Kyushu. Das habe ich immer in sehr, sehr guter Erinnerung. Aber noch was anderes fällt mir hier auf, dass der Tee im Gegensatz zu Deutschland häufig viel bröseliger ist und viel mehr Feinanteile drin hat. Warum machen das die Japaner?
Weil das der leckere Teil ist, wie man so sagt. Also ich habe immer genannt Kore wa oishibun. Das heißt, also das ist der Teil, der eigentlich den Geschmack oder das Leckere in den Tee reinbringt. Das ist das, was wir eigentlich zum größten Teil heraussieben lassen, weil man es so, weil wir auch eine Teeart haben, die kürzer gedämpft ist und von daher sowieso auch eine intaktere Blattstruktur hat. Und ja, ich sag mal, unsere Kundschaft ist es seit jeher eigentlich gewohnt, dass wir einen Tee ohne Blattbruchanteil haben. Man kennt das von Darjeeling, man kennt das von Assam, dass man möglichst keinen Blattbruch haben möchte, weil man damit etwas Negatives assoziiert. Aber eigentlich bringt ein kleiner Anteil von Blattbruch bringt einen runderen Geschmack zur Geltung. Und deswegen, wenn man klassischerweise einen japanischen Blatttee hier kauft, wird man immer mehr Blattbruch haben, als man es in Deutschland gewöhnt ist.
Ja, aber das, also halten die uns denn da wirklich für bekloppt, wenn wir das raussieben?
Ich glaube, sie sind es mittlerweile gewohnt.
Aber es hat wahrscheinlich am Anfang sehr viel Überredungsarbeit gebraucht, ja.
Genau, aber so ein bisschen Unverständnis begegnet einem immer noch, ja.
Aber es gibt ja einen Tee in unserem Sortiment, der wirklich genau dieses Thema aufgreift und der bewusst auch so gehalten ist, dass er möglichst authentisch rüberkommt, also keine angepasste Variante. Das wäre unser Fukamushi-Cha, die Nummer 714. Und der hat ja auch durch diese Dämpfung einen erhöhten Blatt Bruchanteil. Also
richtig.
Ne, je länger der Tee gedämpft wird, desto brüchiger wird er auch. Aber je mehr Feinanteil, desto größer ist die Oberfläche und desto mehr extrahiere ich auch. Und also wer wirklich mal diesen original authentischen Japan-Charakter probieren möchte, der sollte unbedingt mal unseren Fukamushicha ausprobieren. Das ist so original, wie es auch nur irgendwie geht.
Ja, der Tee ist ja auch tatsächlich voll eingeschlagen. Liegt auch daran, dass es kein gewöhnlicher Fukamushicha ist. Also es gibt ja auch Fukamushicha in verschiedenen Qualitätsstufen. Also recht simpler Fukamushicha wird sehr, sehr lange gedämpft. Dann kann man auch sehr viel, sagen wir mal, schlechten Geschmack auch kaschieren. Und bei uns ist das ein Fukamushicha, der tatsächlich eigentlich aus einem beschatteten Tee hergestellt wird. Also die Qualität der Blätter ist eine ganz andere als bei einem gewöhnlichen Kabusicha. Beschattet bedeutet ja, also ähnlich wie Gyokuro, ähnlich wie auch unsere Shincha. Wir schreiben es nicht drauf, aber tatsächlich ist auch der Shincha Shimoyama und auch der Kirisakura, die werden 10 Tage beschattet.
Also anders könnte ich mir die Farbe auch gar nicht erklären. Nee. Aber ist es denn generell so, dass alle Shincha überschattet werden oder gibt es auch Shincha, die nicht überschattet werden?
Nee, es gibt auch Shincha, die nicht überschattet werden. Shincha bedeutet ja nichts weiter als neuer Tee. Das bedeutet jetzt zu dieser Zeit, wo wir hier sind, bekommen wir auch schon die ersten neuen Tees zu kaufen. Wir waren ja heute gerade in Uji unterwegs und da gibt es bereits Sencha als Shincha zu kaufen. Kabusecha und Gyokuro gibt es allerdings noch nicht.
Was mir besonders gut gefällt immer in Japan ist, wenn du irgendwo an einem Teefachgeschäft vorbeigehst, da wird dir sofort immer ein Tee zur Probe angeboten. Mhm. Ne? Und die sind immer sehr nett auch angezogen mit so einer Teeschürze. Und dann wirst du draußen dann freundlich darauf hingewiesen, dass neuer Tee da ist. Und dann kriegst du den Tee serviert in so einer kleinen Seitengriffkanne, ne? In so einer Kyuzu.
Ja.
Und das ist so die authentische oder sagen wir so die traditionelle Art und Weise, wie Tee hier zubereitet wird in Japan. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass die junge Generation das gar nicht mehr so richtig kennt.
Das stimmt. Also ich habe ja einen großen Freundes- und Bekanntenkreis. Und jedes Mal, wenn wir über Keramik oder Tee auch sprechen, bin ich dann doch erstaunt, wie wenig Wissen eigentlich über die eigene Teekultur vorhanden ist.
Also du meinst einen Freundeskreis in Japan?
In Japan, richtig, ja. Und wenn ich denen also dann teilweise erzähle, wo ich war oder was ich beruflich mache, die hören sich das alles sehr gerne an, aber praktizieren, also so dass jemand selber auch eine Kyuzu, also eine Seitengriffkanne bei sich zu Hause hätte, nein, das hat so gut wie niemand. Also diese Kultur ist tatsächlich, ehrlich gesagt, so ein bisschen leider verloren gegangen. Tatsächlich ist es ja auch so, dass in Japan die Nachfrage leider nach Grüntee auch immer mehr auf einem absteigenden Ast ist. Dafür steigt allerdings der Export ins Ausland, von Jahr zu Jahr. Und das macht es dann wieder wett.
Und dieses Mal, also ich lerne ja auch jede Reise was Neues dazu. Ich meine, ne, im Gegensatz zu dir habe ich den großen Nachteil, ich spreche kein Japanisch, ich kann es nicht lesen. Wobei ich doch so erstaunt bin, wie weit ich mit meinen 5 Brocken Japanisch komme. Das ist doch schon mal immer ganz nett. Aber was mich bei dieser Reise wirklich ganz, ganz fasziniert hat, war unser Ausflug nach Tokunama. Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Für alle, die nicht wissen, aus Tokunama kommen unsere Kyuzu, die wir seit einiger Zeit im Sortiment haben, und auch unsere Shiburidashi. Mhm. Ich bin so ein bisschen stolz darauf, dass ich das richtig ausgesprochen habe.
Ich auch.
Und wir haben erstmalig unseren Töpfer dort besucht, der das für uns anfertigt. Ne, erklär mal, wie kam es dazu?
Ja, also das war ja tatsächlich etwas, was wir noch gar nicht so richtig in unserem Sortiment hatten. Und ich kannte den Töpfer auch schon seit längerer Zeit habe deswegen einfach mal einen Kontakt hergestellt. Es ist ein richtig schönes Projekt daraus entstanden. Der Töpfer, also Gyoko, der Zweite.
Gyoko der Zweite?
Der Zweite, genau. Also sein Vater hat eigentlich mit dem Töpfern angefangen. Er hat das dann von seinem Vater übernommen und hat es mittlerweile auch an seinen Sohn, also Gyoko den Dritten, weitergeben. Er ist jetzt sozusagen der Geschäftsführer, aber wir wurden von Gyoko dem Zweiten empfangen und er hat uns dann nochmal gezeigt, wie die Herstellung eigentlich auf der Töpferscheibe genau funktioniert. Und Ja, das ist tatsächlich sehr schön, dass wir von ihm ein handgemachtes Stück bekommen. Na, das sind tatsächlich auch die beiden Kyusu, die wir von ihm bekommen. Die sind, das ist ein individuelles Design, das wir in Auftrag gegeben haben. Die Shiburidashi haben wir als Ergänzung jetzt hinzugenommen. Einfach weil, na, du sagtest das ja, um daran nochmal anzuknüpfen, Tee schmeckt hier häufig anders. Also gerade wenn er auch einem in der Tasse serviert wird. Das ist, weil er in der Kyusu zubereitet wird und häufig auch ein bisschen anders dosiert wird. Das heißt, durch die etwas höhere Dosierung kommt auch mehr Süße, mehr Umami in die Tasse. Das ist der Geschmack, auf den man in Japan gerne abzielt bei Grüntee. Und deswegen wird er auch genauso zubereitet und serviert. Und dazu braucht man eigentlich eine kleine Kanne, also typischerweise eine Seitengriffkanne, die wir also deswegen jetzt auch in zwei Größen regelmäßig anbieten.
Also bei der Kanne, ne, die ist ja schwarz von außen, hat so dieses, du hast es so schön beschrieben als Pinienrindendekor. Ne? Also richtig. Das wird so angeraut, also der Ton, wenn er glaube ich noch nicht ganz getrocknet ist, wird dann so angeritzt, dass es aussieht wie so eine Baumrinde. Mhm. Und oben dran hat die noch so einen roten Ring.
Ja.
Also was hat es damit auf sich?
Das hat etwas damit zu tun, dass die Brennart dieser Kanne, die erfolgt im Reduktionsverfahren. Das heißt, wir haben hier einen eisenhaltigen Ton und der Ton von sich aus ist eigentlich rötlich. Und wenn man ihn hier im Oxidationsbrand brennen würde, dann wäre die komplette Kanne rot. Allerdings durch das Reduktionsbrandverfahren karbonisiert der Scherben und man hat dann eine schwarze Kanne, aber oben der äußerste Ring, der wird einmal abgeschliffen und innen drin ist der Ton immer noch rot. Und deswegen haben wir dann einen roten Ring, der einfach einen schönen Kontrast zum schwarzen Kannenkörper bildet.
Also super schön, mir gefällt die Kanne richtig gut. Nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, eine Shiburidashi ist auch ein Zubereitungshilfsmittel sozusagen. Mhm. Das sieht eigentlich auch so als Laie, ne, beim ersten Mal hätte ich gesagt, sieht ein bisschen aus wie so eine Untertasse. Ne? Und dann wird Tee reingegeben und dann...
Genau, ist sehr, sehr flach. Mhm. Ja. Ja, und das ist tatsächlich so das beste Utensil um ein Gyokuro beispielsweise, aber auch die Shincha. Ne? Wenn man so einen richtig intensiven, auf Umami fokussierten Aufguss zubereiten möchte, dann sind solche Utensilien, die wenig Volumen haben, ne, die Shiburidashi hat nur 50 Milliliter Volumen, damit kann man dann sozusagen eine Essenz herstellen. Das ist aber allerdings etwas eher für die fortgeschrittenen Teegenießerinnen und Genießer, würde ich sagen. Damit steigt man besser jetzt nicht von vornherein. Das ist wie ein Espresso und vielleicht ja, der Latte Macchiato.
Genau. Also man merkt schon, du kommst gerade ne, sehr stark aus dem Blatt-Tee-Bereich. Ne? Wir haben ja unser Tee-Abenteuer in Shizuoka gestartet und da haben wir uns mit ja tatsächlich auch mit ein paar anderen Sachen beschäftigt. Ne? Wir haben beispielsweise Hojicha probiert, also gerösteten Grüntee, den wir übrigens, das weiß noch nicht jeder, den wir auch dieses Jahr in unser Trendsortiment mit aufnehmen werden. Also Hojicha-Pulver, also gemahlenes, geröstetes Grünteepulver. Das haben wir probieren können. Ich habe auch heute in Uji unfassbar viel Hojicha gesehen. Ja. Weswegen mir auch jetzt so ein bisschen schlecht ist. Also ich habe dann den Hojicha-Latte mit dem Hojicha-Eclair runtergespült. Und Hojicha-Eis gab es auch noch.
Ja, den hatte ich. Das hatte ich auch.
Ja, ja, das war unheimlich lecker. Dann haben wir in Shizuoka bei unserem Lieferanten, den die auch schon unfassbar lange kenne, haben wir Cold Brew, also Mizudashi, probiert. Das war eine super spannende und leckere Angelegenheit.
Dann aber aus Grüntee, oder?
Dann aus Grüntee, also ein Mizudashi aus Hojicha habe ich noch nicht getrunken.
Nee.
Du?
Also wäre mir jetzt auch neu. Deswegen wollte ich mich vergewissern.
Nein, nein. Also tatsächlich ein Cold Brew aus Grüntee und dann im Anschluss. Ne, wir sind ja in Japan und du weißt ja, was in Japan passiert, bleibt in Japan. Ne? Und im Anschluss haben wir dann die Teeblätter mit Ponzu, also mit Sojasauce gemischt mit Reisessig und Zitrus, wurde das dann mariniert und gegessen. Also unsere QS, die ich weiß nicht, ob die das so gut heißen würde, aber hey, wir sind in Japan.
Die hört nicht mit.
Die hört nicht mit, genau. Unsere QS hört nicht mit. Aber das war unheimlich spannend und lecker. Und für mich sehr, sehr ungewöhnlich. Das hat mich sehr verblüfft. Der Geschäftsführer unseres Lieferanten, der hat zur Begrüßung hatte mich erstmal herzlich umarmt. Etwas eher eher unjapanisches, oder?
Ja, ja.
Also ne, typischerweise, die Japaner sind ja eher so zurückhaltend, oder?
Richtig, ja. Also da hatte ich aber auch eine Szene, muss ich sagen. Also du sagst es schon, wir haben natürlich mittlerweile durch die zahlreichen Besuche, übrigens auch gegenseitigen Besuche, natürlich auch einen Kontakt mittlerweile auch aufgebaut, der, und das ist das Schöne, so auch freundschaftliche Aspekte auch beinhaltet. Und da war ich auch sehr überrascht, als wir uns die besagte Teebauernfamilie in Kagoshima besucht haben und ich ihm dafür gedankt habe, dass wir immer so tolle Tees, also von ihm bekommen. Das hat ihn tatsächlich zu Tränen gerührt und das hat sehr viele Teilnehmenden überrascht in dieser Situation, einschließlich mich, weil ich das so normalerweise auch nicht kenne. Aber das zeigt auch, wir sind alle Menschen und Tee verbindet uns und warum nicht? Also wenn man sich gegenseitig respektiert und ja, respektvoll behandelt, dann kann das scheinbar schon Emotionen rühren.
Also ich finde auch wirklich, dass das merken wir auch auf allen Reisen, wo wir sind. Tee bringt Leute jeglicher Kultur, Couleur zusammen. Das ist etwas so unglaublich Verbindendes. Deswegen reisen wir auch so gerne. Also nicht nur, weil wir uns in Uji an Matcha-Eiscreme dumm und dusselig essen, sondern weil einfach die Begegnungen mit den Lieferanten so schön sind. Weil letzten Endes haben wir hier fast das komplette Spektrum abgebildet. Wir haben auf der einen Seite die Menschen, die die Tees herstellen, die wir handeln. Dann haben wir uns als Einkäufer, Händler. Und wir haben auch die Menschen, die den Tee nachher verkaufen, nämlich die Franchise-Partnerinnen und Franchise-Partner, die wir mitnehmen. Und das ist eine fantastische Überleitung, wie ich finde, darauf zu sprechen zu kommen, wen wir eigentlich mitgenommen haben. Lukas, was hast du für Menschen in deiner Gruppe?
Ja, das sind alles Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, entweder in unseren Fachgeschäften oder tatsächlich auch unsere Franchise-Partner oder auch Store-Managerinnen und Store-Manager oder sogar auch Mitarbeiter aus der Zentrale.
Wir haben zum Beispiel aktuell in deiner Gruppe ist eine Kollegin, ne, die seit über 30 Jahren bei uns im Unternehmen zuständig ist oder beschäftigt ist und seit über 10 Jahren für den Import zuständig. Und das fand ich so schön zu sehen. Ne, Menschen, mit denen sie seit über 10 Jahren kommuniziert, ja, um den Tee aus Japan den ganzen Weg nach Deutschland irgendwie transporttechnisch, logistisch abzuwickeln, die trifft sie jetzt. Und das ist so schön, weil normalerweise, ja, ne, ab und zu, du sagst es schon, kommen die Leute uns natürlich auch in Meckenheim besuchen, ne? From Tokyo to Meckenheim sozusagen, aber die Menschen dann hier vor Ort zu besuchen, ist nur schon mal eine ganz andere Geschichte, ne?
Ja, das ist eine ganz andere Form von Zwischenmenschlichkeit, die passiert, wenn man sich persönlich trifft.
Total.
Und das ist ja auch der Grund, warum wir diese Reisen machen. Du sagst, hast es ja schon angedeutet, aber das ist egal, ob es in Österreich die Familien, die unsere Kräuter anbauen oder genauso wie hier, wenn man sich trifft und sich wertschätzt. Und das ist der beste Zeitpunkt, um sich das, wenn man sich das ansieht, was für ein Aufwand dahinter steckt und das dann auch würdigt und sich dafür bedankt. Ich finde, daraus erwächst immer etwas sehr Positives, etwas Kraftvolles und dann hat man dann auch am Ende nach ein paar Jahren, wenn man das regelmäßig tut, eine richtig tolle Beziehung, die über das reine Geschäft hinausgeht.
In meiner Gruppe habe ich jemanden, den ich auch schon seit vielen, vielen Jahren kenne. Schöne Geschichte am Rande. Wir hatten vor Corona, hatten wir mal so ein Jahr lang, da haben quasi alle Mitarbeitenden aus der Zentrale ein Praktikum in den Fachgeschäften gemacht, um nochmal diese Sichtweise einzunehmen. Ne? Man wird ja auch im Laufe der Zeit so ein bisschen betriebsblind, ne, wenn man am Schreibtisch sitzt und denkt, ja, so schwer kann das ja nicht sein, ein bisschen Tee zu verkaufen. Und dann habe ich mein Praktikum in meiner Heimatstadt Aachen gemacht, beim Alexander Dirichs, der sich diebisch gefreut hat, mir damals ein Schild zu überreichen, wo drauf stand, Daniel Mack, Praktikant. So. Ja, und jetzt muss er es ausbaden, hier mit mir in Japan. Herzlich willkommen, lieber Alex.
Konnichiwa.
Konnichiwa.
Hallo Daniel, hallo Lukas. Schön, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Genau, nicht nur nach Japan eingeladen, sondern auch zu diesem Podcast. Alex, erzähl mal, wer bist du, wo kommst du her?
Oh je, ja. Also Alexander Dirichs, mein Name. Ich leite das Fachgeschäft in Aachen, bin Franchise-Partner seit 2003. Zunächst einige Jahre in München, mittlerweile jetzt in Aachen, in meiner Heimatstadt gelandet. Und ja, bin glücklich, mit meiner Familie heute hier zu sein in Japan und euch begleiten zu dürfen.
Ja, du hast deine ganze Familie mitgebracht.
Ja, ne? Wir sind zu dritt. Meine Frau, unsere Tochter und ja, wir haben viel Spaß zusammen.
Wie kam, also du hast ja auch privat schon mit Japan, also mit Japan zu tun gehabt. Und wir schreiben ja doch jedes Jahr auch mehrere Reisen aus. Japan ist auch nicht deine erste Reise, oder? Wo warst du schon?
Das ist in der Tat meine zweite Reise. Wir waren vor einigen Jahren in Nepal und Darjeeling, also Nordindien. Auch das war eine großartige Reise. Wir waren 2 Wochen unterwegs. War natürlich ganz anderes Land, ganz andere Eindrücke, aber...
Mit wem wart ihr damals unterwegs?
Thomas Holz, Jonathan Krentner war dabei. Also auch eine sehr, sehr nette Gruppe. Wir haben sehr viel erlebt. Und man lernt natürlich, wenn man Menschen dabei hat, die das Land gut kennen, so wie ihr auch, das Land nochmal ganz anders kennen.
Warum, also mal abgesehen einfach von dem Spaß, den wir auf so einer Reise als Gruppe haben. Ne? Man hat ja so eine gewisse Gruppendynamik, ne? Das ist klar. Ich glaube, Lukas' Gruppe war auch schon Karaoke singen. Zumindest habe ich Bilder gesehen. Vielleicht gibt es auch Videos dazu, mal gucken. Ne? Aber mal abgesehen von der Freude, die so eine Reise macht, was ist so der für dich persönlich so der Mehrwert? Warum ist das wichtig zu reisen?
Ja, für uns, die wir ja jeden Tag im Geschäft stehen und den Tee auch verkaufen, ist natürlich ganz interessant zu wissen, wo kommt dieser Tee her. Also ich muss sagen, ich habe, bevor wir nach Nepal und Darjeeling gereist sind, schon einige Jahre natürlich auch den Tee davon da verkauft und hatte, muss ich gestehen, nie so einen direkten Bezug. Also ich habe schon auch Darjeeling-Tee getrunken, auch Nepal-Tee, aber das wäre nicht meine erste Wahl gewesen, wenn ich Tee trinke. Und dann steht man plötzlich in Nepal in der Fabrik und das war die Zeit, da war gerade First Flush, also die erste Ernte wurde gerade produziert. Du kommst in die Fabrik und es duftet nach Tee. Man sieht diese frischen Blätter und die vielen Eindrücke und plötzlich denkt man, oh, Wahnsinn. Und seit diesem Tag trinke ich wirklich Darjeeling-Tee und sehe den mit ganz anderen Augen. Und genieße den mit viel mehr Emotionen und es ist einfach wahnsinnig schön. Also seitdem trinke ich eigentlich deutlich mehr von diesen Tees und auch dann, wenn ich dann im Geschäft stehe nachher, und der Kunde kauft auch, weiß ich jetzt, einen Tee aus einem Garten, den wir besucht haben, ich kann natürlich mit viel mehr Emotionen und Bildern diesen Tee auch beschreiben und verkaufen.
Ist es für dich ein anderes Gefühl, vor Ort das Ganze erlebt zu haben, als ein Video im Internet zu sehen? Natürlich, also du kannst dir das ja auch alles anlesen. Also du musst ja nicht extra um die halbe Welt reisen.
Natürlich, oder? Kann man das tun, aber es geht ja um viel, viel mehr. Es geht ja auch um die Menschen, die da sind. Wir haben teilweise mit den Teebauern im gleichen Haus gewohnt oder im gleichen in den Hütten. Und zu erleben, wie herzlich die Menschen sind, also gerade in Nepal, das sind ja Menschen, die vielleicht auch nicht so viel Reichtum haben, wie wir das so bei uns gewohnt sind. Und trotzdem sind die nett, herzlich, die geben, was sie haben. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung, als das sich anzulesen. Insofern, man kann das nicht vergleichen. Ich würde das jedem empfehlen, wer die Möglichkeit hat, sich den Tee auch mal im Ursprung anzugucken. Es ist unglaublich bereichernd und es ist egal, wo man hinkommt. Ist das Nepal, ist das Malaysia, ist es China oder Japan? Die Menschen, die mit dem Tee arbeiten, sind einfach sehr besondere Menschen, einfach sehr nette Menschen. Und das versuchen wir nachher unseren Kunden auch zu vermitteln, dass wir dann wirklich auch sagen können, wir waren da in diesem Anbaugebiet und wir können Ihnen genau sagen, wie es da aussieht, wie der Tee angebaut wird. Und es ist gerade auch für unsere Kunden einfach eine ganz, ganz gute Erfahrung zu wissen, da kennt sich jemand aus. Und das geht jetzt nicht über einen Großhändler zum Beispiel.
Also ich kenne das Gefühl, wir sind ja alle auch selber Verbraucher und kaufen die gerne. Und ich meine, schon zu erkennen, wenn jemand Ahnung hat von dem, was er verkauft, ja, oder nicht. Richtig. Jetzt hast du schon eine relativ lange Geschichte mit Teegeschwender und du verkaufst seit vielen, vielen Jahren Tee. Du warst in Nepal. Gibt es trotzdem noch Dinge in Japan, die dich hier überrascht haben, die du noch nicht kanntest?
Natürlich. Also jetzt kenne ich Japan schon ein bisschen, bin ja auch nicht zum ersten Mal hier. Dennoch gibt es jetzt auch hier viele Gebiete. Ich war noch nicht in Kagoshima zum Beispiel, wo wir demnächst ja auch hinfahren. Und Uji, wo wir heute waren, habe ich auch noch nicht gesehen. Das sind natürlich viele neue Eindrücke, die wir hier mitnehmen, die ich auch erstmal verarbeiten muss. Also es ist nicht so, dass ich jetzt schon sagen kann, okay, ich habe alles gesehen, ich habe alles erlebt. Das kommt wahrscheinlich im Nachgang, aber
wir haben ja noch ein paar Tage Zeit.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, genau. Müssen wir noch Karaoke machen. es ist schon so, dass viele, viele dieser Eindrücke erst im Nachgang bei uns ankommen. Aber nichtsdestotrotz, ich kann jetzt schon sagen, wenn ich wieder in wenigen Tagen auch im eigenen Geschäft stehe, werde ich all die Tees aus Japan, die wir da auch anbieten und verkaufen, mit ganz anderen Augen sehen. Jetzt hat man wieder ein ganz neues Gefühl, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Herzblut, wie viel Liebe. Und darum geht's ja eigentlich, dass wir dieses Gefühl auch transportieren.
Was uns häufig erreicht, auch in der Zentrale, ist so ein bisschen die Frage, wie kann es denn eigentlich sein, dass japanischer Tee verhältnismäßig teuer ist, wenn doch so viel maschinelle Arbeit drin steckt? Und jetzt haben wir ja zum Beispiel schon eine Primary Factory besichtigt und eine Refining Factory. Wie gehst du jetzt damit um, deiner Kundschaft zu erläutern, warum maschinell geernteter Tee trotzdem seinen Preis hat?
Richtig. Ja, also der Aufwand, der dahinter steckt, also hinter diesem Produkt steckt oder hinter diesen Produkten, ist einfach immens. Egal, ob jetzt der Tee von Hand gepflückt wird oder mit einer wirklich hochtechnisierten Maschine, was da im Nachgang passiert, das ist einfach das, worauf es nachher auch ein Stück weit ankommt. Und das ist in Japan mittlerweile so perfekt austariert. Jedes Teeblatt hier wird mit viel Hightech gearbeitet. Jedes Teeblatt wird nachher noch sensorisch, farblich sortiert und getrennt. Das macht Japan-Tee so besonders. Und das macht ihn vielleicht auch dann dementsprechend kostbar.
Also so eine Maschine kostet ja auch Geld, ne? Also das ist ja, ich erläutere das immer so ein bisschen mit dem Vergleich. Das Ernten ist eigentlich nur das Ergebnis einer Arbeit, die 364 Tage andauert. Nämlich die Felder so vorzubereiten, dass sie zum Zeitpunkt der Ernte auch so gewachsen sind, dass eine maschinelle Ernte einen Pflückstandard ergibt, der eigentlich einer Handpflückung gleichkommt. Dann sind alle Blätter gleich groß, gleich lang gewachsen, sind nach oben aufgerichtet, sodass ich dann eben maschinell nur oben Two Leaves in a Bud ernten brauche und kann. Und das ist einfach so quasi das Resultat eines ein Jahr dauernden Prozesses. Was mich zum Beispiel auch so fasziniert, ist jedes Mal die Struktur. Du hast eben über Nepal, über Indien gesprochen. Gerade wenn wir so in den Bereich der Darjeeling gehen, da haben wir große zusammenhängende Gärten, 120, 140, 160 Hektar. Da findet alles statt und ich habe nachher ein verkaufsfertiges Produkt hier in Japan. Du erinnerst dich an die Zugfahrt, wo wir Richtung Shizuoka eingefahren sind und du hast auf jedem Quadratzentimeter urbaren Platzes hast du irgendwo einen Teestrauch. Ne, weil, ne, das haben wir auch, das ist unser Running Gag hier in der Reisegruppe. Ne? Was hat Japan nicht?
Platz.
Ne? Und da wird eben wirklich jeder kleinste Platz ausgenutzt. Und in der Regel ist es hier nämlich genau umgekehrt, dass die Teebauern nicht große zusammenhängende Felder haben. Also es gibt hier keinen Teebauern, der 150 Hektar hat. Das ist keine Chance, das geht nicht. Sondern hier haben wir in der Regel so irgendwo zwischen vielleicht 3 und 8 Hektar. Und dann sind hier noch die Zwischenhändler sozusagen, die ganzen Ernten der kleinen Bauern einkaufen und dann weiterverarbeiten. Also ein Teebauer stellt hier kein fertiges Produkt her, sondern einen sogenannten Adacha, also einen Rohtee, der noch viele, viele weitere Schritte vor sich hat, die ein einzelner Teebauer gar nicht leisten könnte. Und deswegen brauchen wir diesen Zwischenschritt, ne, wo der Tee auch nochmal weiter veredelt wird. Er wird teilweise noch angeröstet, es werden die Stängel raussortiert, Stiele etc., sodass ich noch viel, viel Aufwand habe, der uns daheim zu Hause in Deutschland vielleicht gar nicht bewusst ist. Und dafür ist es auch wichtig, für mich immer wieder dahin zu reisen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, neue Eindrücke. Wie genau wird das Produkt eigentlich verarbeitet? Also wie viel Arbeit steckt da drin?
Richtig.
Ja. Alex, jetzt so aus deiner Erfahrung, du hast einmal Nepal mitgemacht, du hast einmal jetzt Japan, also wir haben zwar Halbzeit jetzt, aber du hast jetzt schon mal eine Woche Japan mitgemacht.
Ja.
Würdest du dich freiwillig nochmal eine Reise anschließen?
Natürlich, jederzeit.
Hast du ein Wunschland?
Boah, das ist eine gute Frage. Also Ruanda, muss ich sagen, würde mich sehr interessieren. Indonesien ist so ein Traumziel. Auch China war ich noch nicht im Tee. Das wären so nochmal 3 Ziele, die ich wirklich gerne bereisen möchte.
Ja. Also wir handeln ja Rohstoffe aus mittlerweile fast 80 Ländern dieser Welt. Ich glaube, das ist auch so eine Zahl, die man so gar nicht richtig erfasst, wenn man bei uns ins Geschäft reingeht. Wir haben zwar viele Teesorten, ne? Also du kennst es ja selber tagtäglich, Bestandsführung, welche Teesorten, welche sind gerade alle, welche muss ich neu bestellen, genau. Welche Dosen muss ich auffüllen, ja. So ne, die tägliche Arbeit eines Teehändlers. Aber dass die Rohwaren auch so vielen unterschiedlichen Ländern kommen, das ist immer wieder auch für mich erstaunlich zu sehen, wo kommen eigentlich die Zutaten her, die wir einsetzen, was wir daraus letzten Endes dann auch machen und mischen. Und ich glaube, wir könnten jedes Jahr eine Teereise anbieten in ein anderes Land und wir hätten noch nicht mal alle Ursprünge fertig, bevor wir in Rente gehen. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Vorstellung, eigentlich auch ganz japanisch, dass man eigentlich nie so ganz zu Ende ist, oder?
Ja, richtig. Ja. Ja.
Alex, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Worte. Du bist jetzt danke für euch heute hier entlassen. Du kannst dich schon mal vorbereiten. Hast du Wünsche fürs Abendessen heute?
Alles gut. In Japan ist alles gut, alles lecker. Ich lass mich da echt überraschen.
Wir haben ja heute Mittag. Was haben wir heute Mittag gegessen?
Gute Frage.
Ja, so viele Eindrücke. Der Alex kann sich gar nicht mehr erinnern.
Heute Mittag haben wir Chasoba gegessen. Oh, Chasoba. Wir haben Chasoba gegessen.
Entschuldigung. Genau. Was ist Chasoba?
Chasoba ist, Soba sind japanische Nudeln, ein bisschen Spaghetti ähnlich. Und die waren in der Tat mit grünem Tee produziert. Insofern waren die so ein bisschen grünlich und schwammen dann in Brühe mit ganz vielen leckeren Zutaten. Kann ich jedem empfehlen. Also die waren richtig gut.
Also ich habe auch in Japan irgendwann aufgehört, danach zu fragen, was ich da eigentlich esse. Also ich esse es einfach, meistens ist es lecker.
Ist alles lecker.
Und also ja. Vielen Dank für das Gespräch. Onegaishimasu. Und ja, wir sehen uns gleich zum Abendessen.
Sehr gerne. Bis nachher.
Lukas, es ist doch wirklich schön, wenn man so eine Reise macht und es den Leuten auch noch gefällt. Vielen ZuhörerInnen gar nicht so bewusst, aber auch ich kann aufgeregt sein. Und ich war vor dieser Reise wirklich so aufgeregt, denn das letzte Mal in Japan war ich 2018, also lange vor Corona. 7 Jahre ist das her und in diesen 7 Jahren hat sich in Japan doch einiges verändert. Vieles ist gleich geblieben. Und das ist so ein bisschen, ich komme so an einen Ort zurück, den ich in guter Erinnerung habe. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, ob diese Erinnerung mich trügt, also ob Japan noch so ist, wie ich mir das in meiner Erinnerung wünsche. Und ich muss sagen, in vielen Bereichen hat sich Japan verändert, beispielsweise im Bereich Tourismus. Also ich sehe unheimlich viele Touristen hier in den großen Städten. Jetzt haben wir auch aktuell gerade noch die Expo in Osaka, die kommt noch dazu, die auch nochmal viele Leute anzieht, aber grundsätzlich in Kyoto hier, es ist ein wahnsinniger Andrang, was aber auch Positives mit sich bringt. Beispielsweise kann ich jetzt fast überall mit Karte zahlen. Das ist etwas, was mich besonders freut. Ne? Japan so als alte Cash-Nation, das war immer ein bisschen schwierig. Ne? Hier ein Grüß an unsere Buchhaltung, die immer unsere Reisekostenabrechnung auseinanderpflücken muss, wenn wir wieder mal irgendwas bar bezahlt haben und die Belege zusammensuchen müssen. Aber Japan, gerade so im Bereich Tee, ist in vielen Fällen wirklich noch sehr, sehr, sehr ursprünglich und traditionell geblieben, oder? Was meinst du?
Ja, also du hast ja wahrscheinlich in deinem Zwischenstopp in Shizuoka ja auch gemerkt, dass dort die Welt ja eigentlich sich kaum verändert hat wahrscheinlich. Und Gleiches habe ich wiederum in Kagoshima gemerkt. Allerdings, na, immer wenn man irgendwo hinfährt, wo es touristisch ist, ja, muss man sich einfach, glaube ich, daran gewöhnen, dass man dort nicht alleine als Besucher aus anderen Ländern ist. Und ich kann mich noch erinnern, als ich irgendwie das erste Mal da war, ich bin ja blond, wurde ich auch teilweise von Japanern gefragt, ob sie ein Foto mit mir machen können, weil die einfach nicht viele Blonde in bestimmten Orten bisher gesehen haben. Ne? Einige haben sogar gefragt, ob sie meine Haare anfassen dürfen. Heutzutage ist das überhaupt keine Seltenheit mehr. Ne? Also es sind Leute aus allen Nationen hier vertreten, alle schauen sich das Land an, sind auch herzlich willkommen. Die japanische Regierung hat ja auch ordentlich daran gearbeitet, den Tourismus hier anzukurbeln. Ist ihnen offensichtlich gelungen.
Definitiv.
Wahrscheinlich so, ja. Ja, man ist teilweise auch vielleicht auch ein bisschen überrascht, wie gut das funktioniert hat.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, die häufigsten Sprachen, die ich hier neben Japanisch gehört habe, war Chinesisch, Italienisch und Deutsch. Mhm. Aber für uns natürlich auch ein schönes Zeichen, dass diese Bereitschaft, sich auf japanische Lebensart, auf japanische Kultur einzulassen, definitiv da ist. Also auch in der Reisevorbereitung, wir haben natürlich ein bisschen darauf hingewiesen, dass das Essen hier schlichtweg anders ist. Ne? Also die meisten deutschen Familien frühstücken vielleicht Müsli oder Brot oder ähnliches. Also wenn ich jetzt so von meinen Kindern ausgehe. Und hier gibt's halt zum Frühstück Reis und Miso-Suppe und gegrillten Fisch und Omelette. Und das ist anders. Aber die Bereitschaft, und das sehe ich auch an beiden Reisegruppen, ist unheimlich hoch, sich darauf einzulassen. Und dieses Exotische, was Japan einfach mit sich bringt, das ist hier wirklich ganz, also es wird mit ganz, ganz offenen Armen hier aufgenommen, und das ist toll. Genau das nehmen wir auch, glaube ich, mit, alle von uns nehmen das mit nach Hause. Und wenn ich mir die aktuelle Entwicklung von japanischen Grüntees bei uns anschaue, dann ist das genau die richtige Zeit, wo wir hier sind.
Ja, ja. Dem stimme ich zu.
Hast du aus Uji was mitgenommen? Also hast du was gekauft?
Ja, tatsächlich. Ich habe in Uji auch noch mal Tee privat für mich gekauft.
Aha, du kaufst Tee für dich privat. Ist wohl kein Bio-Tee gewesen.
Ist wohl kein Bio-Tee gewesen. Ja, erwischt. Ja, ich meine, man muss ja auch immer mal gucken, was es noch so aus der Bio-Tee gibt. Ich finde ja, unsere Bio-Tees, die sind ja auch super lecker, und ich trinke die auch wirklich auch aus Überzeugung. Aber ab und zu darf es auch gerne mal etwas Konventionelles sein. Auch einfach nur, um sich mal abzudaten und auch zu wissen, wo da der Unterschied eigentlich genau ist. Man weiß ja nun mal, dass im konventionellen Anbau sehr viel mehr erlaubt ist. Das bedeutet also chemische Dünger, etwas, was ehrlich gesagt nicht nachhaltig ist, den Böden nicht gut tut.
Wenn man es übertreibt.
Ja. Wenn man es übertreibt, richtig. Aber auch Pestizideinsatz ist dann natürlich auch nicht so stark reguliert. Wahrscheinlich sind viele Tees, die ich gekauft habe, noch nicht einmal EU-konform.
Aber zum Glück gibt es für alle Interessierten, die mal wissen wollen, wie schmeckt denn eigentlich so ein konventioneller Tee aus Japan, wenn er kontrolliert ist. Richtig. Unsere Nummer 725, die neueste, also der neueste Zuwachs in unserem Japan-Sortiment, ne? Der Japan Center Green Day. Und den hast du, glaube ich, eingekauft.
Ja, das ist richtig. Es gibt natürlich unter den konventionellen Tees auch vernünftig hergestellte Tees. Und das ist so einer, bei dem Pestizide nur in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen, eine Biozertifizierung aus Kostengründen einfach weggelassen wurde. Der Tee ist also, ich sage jetzt absichtlich in Anführungsstrichen, vergleichbar, aber natürlich nicht exakt so wie ein Bio-Tee. Das Gute ist, dass man auch dort mit der Düngung auch ein bisschen flexibler sein kann. Und das erlaubt es den anbauenden Teefamilien auch ein bisschen pragmatischer zu sein. Und das spiegelt sich dann am Ende dann auch im Preis wieder.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp für alle Vieltrinker da draußen. Also ich habe den auch zu Hause, ich finde den super lecker. Kommt auch nicht aus Kyushu, sondern glaube ich eher aus der Richtung Shizuoka.
Richtig.
Und das einfach nochmal so ein bisschen als Abwechslung zu den bisher bekannten Sorten.
Qualitativ, was würdest du sagen?
Das war eine ganz schwierige Frage. Also irgendwo so zwischen der 700 und der 705.
Ja, genau,
also zwischen dem Center und Extra Fine, wobei Tendenz eher Richtung Extra Fine. Mhm. Und so ein, also wie der Name Green Day schon sagt, so also ein Tee wirklich für jeden Tag. Ne? Also wenn ich jetzt mal gerade keine Muße habe, mich zu entscheiden, dann ist der Green Day eigentlich immer eine gute Wahl.
Ja,
definitiv. Ich habe mir auch was aus Uji mitgenommen. Ich habe mir auf deinen Rat hin so ein japanisches Handtuch mitgenommen, denn das ist etwas, was mich wiederum verblüffert, was sich vermutlich auch nie ändern wird, wenn man auf öffentlichen Toiletten hier in Japan ist. Dann gibt es dort in aller Regel keine Handtuchspender, sondern die Japaner bringen sich ihr eigenes kleines Handtuch mit. Genauso wie sie ihren Müll wieder mit nach Hause nehmen. Also einen öffentlichen Mülleimer hier zu finden, ist wirklich absolut schwierig. Und da habe ich heute in Uji ein kleines Handtuch für mich gefunden mit einer Teeschale und meinem Chassen drauf in Knatschgrün. Da freue ich mich sehr drüber.
Ja, schön. Dann haben wir jetzt beide eins.
Auf jeden Fall. Lukas, das ist unser letzter Abend vor der Rückreise. Vielen Dank für die Zeit. Dir noch viel Spaß mit deiner Gruppe, und wir sehen uns in Tokio.
Ja, vielen Dank. Euch auch viel Spaß in Kagoshima und vor allem natürlich beim Karaoke singen.
Bis dann. Sayonara.
Okay, sayonara.
Der Tee des Monats.
Lukas, wie fällt denn dieses Jahr eigentlich die Shincha-Ernte aus? Du warst ja schon in Kagoshima.
Ja, genau, das ist richtig. Unser Teebauer, der hat ein schönes Gerät, mit dem er den Aminosäurengehalt im Tee analysieren kann. Und das, was er bisher analysiert hat, hat ihn tatsächlich überrascht, und er sagt, das ist vermutlich der beste Tee, den er bisher in seinem Leben hergestellt hat. Ob das dann auch die die Ernte, die jetzt quasi, dann schauen wir, ob das über alle Blätter hinweg so gleich bleibt. Das wissen wir natürlich nicht, aber wir sind natürlich sehr gespannt. Ne? Unser Tee besteht ja auch aus mehreren Bestandteilen, also aus mehreren Feldern. Das hört sich schon mal sehr gut an. Und generell muss man auch immer sagen, was mich sehr beeindruckt hat, ist auch seine Philosophie. Denn er sagte tatsächlich, dass er jedes Jahr daran arbeitet, den Tee noch besser zu machen. Und obwohl ich eigentlich schon immer gesagt hätte, dass die Machart perfekt ist, so wie er unseren Shinsha Kirisakura und auch den Shimoyama macht, er versucht ihn jedes Jahr noch ein Stück besser zu machen. Daher lohnt es sich auch jedes Jahr tatsächlich, die Tees immer nochmal neu zu probieren und zu gucken, ob ihm das gelungen ist. Ich habe auf jeden Fall viel Vertrauen.
Von Menschen und Gärten.
Daniel, kannst du uns denn Näheres zum Lieferanten aus Japan erzählen, mit dem wir zusammenarbeiten?
Also die Lieferanten, die unseren Tee, also wir haben aktuell 4 Lieferanten, von denen wir unseren Tee beziehen. Und in Japan ist natürlich so ein bisschen die Struktur etwas anders. Ne? Das heißt, wir haben hier nicht einen großen Teebauern, der für uns irgendwie ein paar Tonnen Tee macht, die wir dann verkaufen, sondern wir haben hier eine ganz anders aufgebaute und gewachsene Struktur. Das heißt, wir haben viele Kleinbauern oder auch wirklich Kleinstteebauern, die einfach ein paar Hektar Land haben, wo sie den Tee anbauen, auch maschinell ernten. Also es gibt auch diese Maschinen. Aber der Tee ist noch nicht fertig. Das heißt, wir sind immer noch auf quasi weiterverarbeitende Betriebe, auf Zwischenhändler. Auch wenn das ein ganz, ganz negativ konnotiertes Wort ist, aber der Zwischenhandel in Japan ist elementar, denn die Teebauern sind nicht in der Lage, ein verkaufsfertiges Produkt herzustellen, sondern sie haben einen sogenannten Aracha, also einen Rohtee. Da sind zum Beispiel noch alle Stängel und Stiele und alle Feinanteile drin und die Zwischenhändler kaufen diesen Aracha auf, häufig auch im Bioanbau zum Beispiel über Anbauverträge und dann wird er dort weiterverarbeitet, wird aufbereitet, er wird noch veredelt, zum Beispiel wird dem Tee ein sogenanntes Hika gegeben, also eine Röstnote. Dabei darf man sich das nicht vorstellen wie so ein Hojicha, also wirklich der dunkelbraun geröstet ist, sondern ganz, ganz, ganz leicht. Kennst du das, wenn du nochmal ganz leicht Gewürze in der Pfanne erwärmst, damit sie einen etwas intensiveren Duft kriegen?
Ja, wie bei Pinienkern.
Wie bei Pinienkern, genau. Mhm. Und so muss man sich das vorstellen. So wird also der Tee ganz spezifisch nach Kundenwunsch nochmal nachträglich erwärmt, erhitzt, um eben das Charakteristikum zu bekommen, das wir möchten. Und so gestaltet sich die Zusammenarbeit mit unseren japanischen Händlern wirklich komplett anders als in anderen Regionen, wo wir Tee einkaufen, wie beispielsweise China, Nepal oder Indien. Und das macht die Zusammenarbeit hier in Japan eben zu was ganz Besonderem.
Mythen, Märchen und Marani.
Ja, Daniel, jetzt haben wir so viel über Japan gesprochen, so viel über die Teereisen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der oder die ein oder andere beim Zuhören Lust bekommen aufs Reisen und vielleicht sich sogar so einer Reise mit uns anschließen wollen würde. Was sagst du dazu?
Also die Frage haben wir schon häufiger gehabt, ehrlicherweise, dass wir interessierte Teetrinkende haben, die sagen, ich würde das gerne mal selber erleben. So, dann gibt es natürlich 2 Möglichkeiten. Zum einen gibt es durchaus Länder, die diesen Bereich Teetourismus für sich entdeckt haben. Also man kann beispielsweise auch in einigen Teegärten Darjeelings kostenpflichtig übernachten, auch als Privatperson. Es gibt da einige, die das anbieten. Das ist auch, glaube ich, in Nepal möglich. In China gibt es beispielsweise in den größeren Städten wie Hangzhou auch das Teemuseum. Man kann dort vor Ort auch durch Teegärten marschieren. Das ist kein Problem. Und auch in Japan gibt es, ne, am Beispiel Uji oder Shizuoka, Regionen, die einfach teetouristisch so gut erschlossen sind, dass jeder auf eigene Faust hier hinkommen kann. So, das ist die eine Möglichkeit. Ne? Und das andere ist natürlich die Teegeschwendner-Partnerreise, die wir jetzt hier in diesem Fall gerade machen, wir beide. Und um da daran teilnehmen zu können, muss man entweder in einem Teegeschwendner-Geschäft beschäftigt sein oder selber Store-Manager-in oder Franchise-Partner-in sein. Und ja, das nochmal ein schöner Aufruf. Ne? Wir haben auch immer noch vakante Stellen. Also wer sich für eine Teekarriere bei uns entscheidet, einfach mal auf unserer Webseite www.teegeschwendner.de/jobs umschauen und vielleicht finden wir ja so den oder die eine andere, die in Zukunft mit uns reisen möchte. Ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen, euch bei uns zu bewerben.
Das war der Podcast Einen im Tee mit von Teegeschwendner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.